SWR 2 Forum.
Listenfrau statt Platzhirsch, was bringt ein Paritätsgesetz? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Quer durch die Fraktionen haben es Frauen satt, eine Minderheit im Parlament zu sein. Nur 3 von 10 Abgeordneten im Bundestag sind weiblich. Das muss sich ändern, sagen Politikerinnen und fordern gleiche Chancen, gleiche politische Teilhabe. Die Parteien als Gatekeeper der Macht sollen durch ein Paritätsgesetz verpflichtet werden, auf Wahllisten abwechselnd Frauen und Männer zu setzen. Das Land Brandenburg hat gerade ein solches Gesetz beschlossen. Ob es verfassungsgemäß ist, das werden Juristen klären müssen. Uns interessiert in diesem SWR2-Forum, ob verordnete Parität ein wirksames Mittel ist, Frauen in die Politik und an die Macht zu bringen. Wird die Demokratie durch Parität moderner und gerechter? Eingeladen habe ich die Juristin Professor Silke Laskowski von der Universität Kassel. Sie ist die Stimme der fraktionsübergreifenden Bewegung für ein Paritätsgesetz. Frau Laskowski, seit Jahrzehnten dominieren die Männer im Deutschen Bundestag. War die Arbeit des Parlaments dadurch schlechter?
Naja, sie war vor allen Dingen männlich. Ja, das heißt, der männliche Blick in der Thematik, in der Themensuche, in der Diskussion, den können wir nicht übersehen. Und damit sich dies ändert und ein gleichberechtigter Blick in die Politik gelangt, dafür brauchen wir genauso viele Frauen wie Männer in den Parlamenten.
Nun soll es also dann ein Gesetz richten, damit Frauen nicht mehr in der Unterzahl sind. Machen nur weibliche Abgeordnete mit oder gibt es auch durchaus männliche Unterstützer?
Es gibt natürlich auch männliche Unterstützer. Denn worum geht es? Es geht um den Blick auf die Strukturen, die Parteistrukturen, die männlich dominiert sind. Das ist etwas, was allgemein bekannt ist, sich allerdings nur zulasten von Kandidatinnen, wenn wir bei den Parteien bleiben, auswirken. Ja, das heißt, Männer, die diese Strukturen kennen, wissen natürlich, dass die Chancengleichheit, um die es hier geht, für Frauen nicht besteht. Und ein Gesetz soll helfen, diese Chancengleichheit durchzusetzen.
Wenn man sich durchliest durch die Medien, was darüber geschrieben wurde, dann merkt man sehr schnell, dass sich Männer wenig zu dieser Diskussion zu Wort melden. Wenn, dann sind es Juristen, die ausführen, warum ein Paritätsgesetz verfassungswidrig wäre. Der Mannheimer Politologe Professor Marc Debus ist einer von wenigen Wissenschaftlern, die sich für die Wirkung von Frauen im Parlament interessieren. Herr Debus, zunächst mal persönlich gefragt, können Sie die Politikerinnen verstehen, die ein Paritätsgesetz fordern?
Vor dem Hintergrund, dass bei der Bundestagswahl 2017 der Anteil von Frauen im Bundestag zurückgegangen ist auf ungefähr 30% und generell auch, wenn man sich die Landtage anschaut, nicht über ungefähr 1/3 oder 35% hinausgewachsen ist, kann ich das schon gut nachvollziehen.
Und jetzt die Frage an den Politologen. Das Parlament vertritt das Volk. Sollten Männer und Frauen aus demokratietheoretischer Sicht 50-50 vertreten sein?
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Wir haben auf der einen Seite, natürlich muss man überlegen, die Prämisse, die dahinter steckt, wäre ja, dass Frauen, wenn sie Abgeordnete im Bundestag sind, sich vor allem oder explizit für die Interessen von Frauen einsetzen. Ob sie das tatsächlich so tun oder auch tun wollen, ist eine ganz andere Frage. Es gibt weibliche Abgeordnete, die beschäftigen sich auch mit ganz anderen Themen. Und nicht alle Abgeordneten, die einen Migrationshintergrund haben, beschäftigen sich mit Migrationspolitik. Da schließt schon ein bisschen auch der Aspekt an, dass es natürlich eine verschiedene Anzahl von sozialen Gruppen gibt, die ebenfalls Interessen haben und im Parlament quasi Gehör finden wollen. Dementsprechend muss 50-50 im Hinblick auf Geschlecht nicht unbedingt aus demokratietheoretischer Sicht notwendig sein. Man könnte das Ganze auch abbilden im Hinblick auf andere soziale Interessenlagen, Berufsgruppen und so weiter. Insofern wäre ich da eher skeptisch.
In Frankreich müssen Parteien seit 2001 alle Wahllisten paritätisch besetzen, also Mann und Frau im Reißschlussverfahren. Und tun sie das nicht, erhalten sie weniger Wahlkampfkosten erstattet. Das gilt hierzulande bei der Bewegung als Vorbild, um die Repräsentation von Frauen in der Politik zu gewährleisten. Karin Finkenzeller hat da einen kritischen Blick darauf. Sie schreibt aus Paris für die Wirtschaftswoche und die Zeit. Frau Finkenzeller, hat sich das nun in Frankreich in der Praxis bewährt?
Ja, wenn man es positiv formulieren möchte, dann hat sich das insofern bewährt, als der Staat seit 2012, darüber gibt es Studien, insgesamt 28 Millionen Euro an Wahlkampfkostenhilfe gespart hat, weil nämlich die Parteien sich eben nicht an dieses Paritätsgesetz halten, beziehungsweise es nicht schaffen, wie sie immer sagen. und deshalb auf Wahlkampfkosten Hilfe zur Strafe verzichten müssen. Wie gesagt, seit 2012, da gibt es Studien, insgesamt 28 Millionen Euro. Und die Partei, die in der derzeitigen Legislaturperiode am meisten Einbußen verzeichnet, nämlich 1,8 Millionen pro Jahr, das sind die konservativen Republikaner.
Aber insgesamt ist der Frauenanteil im französischen Parlament mit aktuell 38% doch so hoch wie nie. Zuvor.
Das stimmt in der Tat, da haben Sie ganz recht. In der vergangenen Legislaturperiode waren es noch 27%, 27 und Komma, weiß ich nicht genau. Insofern ist das tatsächlich ein gewaltiger Schritt, der vor allen Dingen dadurch zustande kam, dass die Bewegung des Präsidenten Emmanuel Macron, La République en Marche, nämlich sich ganz strikt an dieses Reißverschlussverfahren gehalten hat. Und deshalb eben auch halbe Frauen und Männer in das Parlament geschickt hat. Allerdings muss ich auch gleich einschränken, dass dort für La République en Marche nun halbe Frauen und Männer sitzen, heißt noch lange nicht, dass auch die Frauen genauso viel dort zu sagen hätten, wenn man sich dann nämlich ein bisschen näher anguckt, wie ist es denn mit der Verteilung von wichtigen Posten, dann muss man schon auch sagen, es gibt nach dem Präsidenten noch drei andere wichtige Posten, der Parlamentspräsident, der Fraktionschef und der Parteichef von La République en Marche. Das sind alles Männer. Es standen auch Frauen zur Wahl, aber man hat sich für Männer entschieden.
Wir wollen die Hälfte. Rund um die Feierlichkeiten zu 100 Jahre Wahlrecht für Frauen vor wenigen Wochen ist der Ruf nach gleichberechtigter weiblicher Präsenz in den Parlamenten lauter, nachdrücklicher, selbstbewusster geworden. Von der CDU fordern Annegret Kramp-Karrenbauer und auch Angela Merkel und von der SPD Katharina Barley und Andrea Nahles, dass Frauen nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden. Und ich würde jetzt gerne einsteigen in die Diskussion mit der Frage, wozu soll Parität gut sein? Also Frauen sollen ja nicht nur einfach zur Hälfte im Parlament sitzen, sondern sie sollen ja auch die Politik gestalten. Einfach eine offene Frage in die Runde. Machen die Frauen das dann nun besser oder anders als die Männer?
Sie werden es auf jeden Fall nicht schlechter machen als das, was wir jetzt an Politik geboten bekommen. Und sie werden natürlich ihren Erfahrungshintergrund mitbringen. So, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn Sexismus als Erfahrung machen ausschließlich Frauen in dieser Republik. Männer können da nicht mithalten, denn sie sind diejenigen, die für Sexismus sorgen, um mal die Dinge ganz konkret anzusprechen. Die Frauen mit ihren Diskriminierungserfahrungen werden verstärkt im Parlament zu finden sein und werden dann mit diesem Wissen die Politik mitgestalten. Gleichberechtigung ist eine Querschnittsaufgabe. Ja, es wird sich in allen Politikfeldern etwas ändern. Der Blick wird sich ändern und darum geht es. Und da wir das bis jetzt noch nicht ausprobiert haben, würde ich sagen, nach 100 Jahren können wir mal damit anfangen. Ich würde aber noch gerne etwas ergänzen, wenn ich darf, zu dem Beitrag von Frau Finkenzeller. Das Modell der Nationalversammlung ist nicht das, welches hier bei uns im Vordergrund steht. Die Nationalversammlung wird allein durch Direktmandate gewählt. Da sind die Strafen, diese finanziellen Strafen, viel zu gering. Das zahlen die großen Parteien aus der Portokasse. Das hat sich nicht bewährt. Das wollen wir gar nicht. Wir möchten übernehmen das Modell mit den Reißverschlusslisten. Das sind die Wahlen, Regionalwahlen, Kommunalwahlen, auch für die Europawahlen. Und diese Wahlen sind es nicht, die für die Nationalversammlung. Da gilt, wenn die Listen nicht paritätisch besetzt sind, also immer abwechselnd Frau, Mann oder umgekehrt, dann werden diese Listen gar nicht erst zur Wahl angenommen. Das funktioniert 1a. Dort, wo mit Listen gewählt wird, finden wir nahezu 50-50 Frauen und Männer in den Parlamenten.
Also das Vorbild Frankreich ist dann doch ein Vorbild.
Das ist auf jeden Fall ein Vorbild, denn in Frankreich denkt man kontinuierlich darüber nach, das geltende Wahlrecht zu optimieren. Und man hat 2013 für die Departementwahlen, und das ist unser Modell für die Direktmandate, sich ein neues Modell überlegt, und das ist wunderbar. Könnte man vor allen Dingen in Baden-Württemberg, wo Sie sich ja befinden und wo das miserabelste Wahlrecht gilt in der ganzen Bundesrepublik, dieses Modell sofort übernehmen. Was wurde dort gesetzt? Die Parteien sind verpflichtet, für die Wahlkreise Wahlkreisduos zu benennen, sogenannte Binome, bestehend aus einer Kandidatin und einem Kandidaten. Diese Duos werden dann mit einer Stimme der Wählerinnen und Wähler gewählt. Man hat vorher die Wahlkreise neu zugeschnitten, also vergrößert, sodass nun zwei Personen sich einen größeren Wahlkreis sozusagen teilen intern. Und dieses Modell hat sofort zu paritätisch besetzten Departementräten geführt.
Jetzt geht es natürlich schon um die Frage, wie erreicht man Parität, mit welchen Formen und Möglichkeiten. Da muss man dann auch nur über die Direktmandate sprechen. Bleiben wir vielleicht doch erstmal bei meiner Anfangsfrage, weil ich glaube, das ist eine zentrale Frage, warum wir 50-50 in den Parlamenten brauchen. Was spricht denn dafür? Also Frau Laskowski, Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, es scheint auch sich zu lohnen, auf die politischen Spielregeln zu gucken, die dann, wie manche behaupten, doch sehr männlich dominiert sind. Ist das so, Herr Debus?
Also es gibt durchaus Studien, wenn man sich mit der Qualität von Parlamentsdebatten beschäftigt, die zeigen, dass wenn es quasi um moralisch aufgeladene Themen geht in Parlamentsdebatten, dass dort dann wesentlich sorgfältiger diskutiert wird und dass gleichzeitig auch die Qualität der Debatte an sich ansteigt, indem inhaltlich aufeinander eingegangen wird. Das sind quasi deliberative Studien, die sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite muss das nicht zwingend bedeuten, je mehr Frauen Teil des Parlaments sind, desto qualitativ hochwertiger ist in solchen Kontexten die Debatte. Ich habe selbst mit einer Kollegin aus Schweden an einem Projekt gearbeitet, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde. Da ging es ursprünglich um innerparteilichen Konflikt. Und was wir dann herausgefunden haben, gerade bei der Analyse von Parlamentsdebatten, ist das durchaus überraschende Ergebnis, dass Geschlecht da durchaus eine Rolle spielt im Hinblick auf die Häufigkeit der Redebeiträge. Und zwar ist der Zusammenhang ein bisschen überraschend für uns gewesen, haben auch dafür keine große Erklärung, nämlich mit anwachsendem Anteil von Frauen im Parlament sinkt nicht nur die Anzahl der Redebeiträge von Abgeordneten, insbesondere in skandinavischen Parlamenten.
Also von weiblichen Abgeordneten.
Abgeordneten. Es findet sogar eine Arbeitsteilung statt, in dem Frauen häufiger zu den typischen weiblichen, um es mal so auszudrücken, Themen sprechen, während maskulin aufgeladene Themen und entsprechende Debatten hauptsächlich von Männern dominiert werden. Also es gibt eine Art von Arbeitsteilung, die sich da gezeigt hat, insbesondere in Schweden, Norwegen und Finnland, was für uns extrem überraschend war. Also insofern, bitte?
Ich muss da ein bisschen
auf Finkenzelle
aus Paris. Wenn ich Ihnen gerade zuhöre, ja, weil ich nämlich vor gar nicht langer Zeit dazu mit einem Unternehmenschef gesprochen habe, dem François-Henri Pinault, den Sie, die Hörer, besser vielleicht auch kennen im Zusammenhang mit den Marken Gucci, Saint Laurent oder Brioni. Das ist also der Chef des Luxusgüterkonzerns Kering hier in Paris. Und ich habe ihm auch diese Frage gestellt, weil in Frankreich ja auch Aufsichtsräte mittlerweile mindestens mit 40% Frauen besetzt sein müssen. Und er sagte mir dazu, naja, also Männer müssten halt ihre Existenz praktisch immer unter Beweis stellen, indem sie sich zu Wort melden. Und das sei bei Konferenzen total nervig und überhaupt also nicht konstruktiv.
Das hat ein Mann gesagt.
Deshalb musste ich gerade auch so lachen. Und er hat halt gesagt, naja, und Frauen, die können halt nicht nur gut zuhören, sondern wenn sie sich zu Wort melden, dann ist das eben auch sowohl inhaltlich als auch formal sehr viel besser als die männlichen Wortbeiträge, sagt ein Mann. Ich habe das nicht weiter hinterfragt.
Also ich lerne daraus, auf die reine Quantität der Redezeit zu gucken, ist vielleicht das eine, aber man müsste quasi auch qualitativ bewerten, wie die Redebeiträge waren.
Ich wollte ganz gerne noch was sagen zur Diskriminierungserfahrung. Wenn die ins Parlament gelangt, dass deshalb auch die Debatten anders werden, das stimmt natürlich. Es ist aber so auch eine ganz grundsätzliche Erfahrung, dass durch einfach die Diversität der Erfahrungen, die ins Parlament gelangt, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, einfach wenn verschiedene Erfahrungsprofile, sei es ins Parlament gelangen oder eben auch in Aufsichtsräte, in andere Gremien, dann werden einfach auch andere Fragen gestellt, weil man nicht mehr nur unter seinesgleichen ist und immer in dem eigenen Erfahrungskreis eben sich bewegt. Da kommt jemand von außen, der kennt das alles gar nicht und stellt völlig neue Fragen, bringt dadurch eben auch Leben und Bewegung in die Debatte. Und das hilft ungemein. Das ist eben auch die Erfahrung, die man überall gemacht hat. Sei es jetzt in Parlamenten, wo das schon ansatzweise eben versucht wurde, und sei es auch in der Wirtschaft.
Ich glaube, Frau Laskowski, das ist das, was Sie mit dem weiblichen Blick meinen?
Ja, natürlich. Also ich mache es mal an Beispielen fest, was ich im Kopf habe. Thema Entgeltdiskriminierung von Frauen. Das ist ein Thema, das in der Bundesrepublik Deutschland seit 70 Jahren bekannt ist. Der Gesetzgeber, der aber von Anbeginn zu mindestens 90% aus Männern bestand, dann seit 83, ja 90%, dann wann hatten wir den Sprung? 15%, 87, 20%, 1990, verstehen Sie? Der Gesetzgeber war hier immer, wenn wir ehrlich sind, ein Mann. Und entsprechend hat er auf die politischen Themen geschaut. Entgeltdiskriminierung von Frauen hat ihn überhaupt nicht interessiert. Denn er war nicht betroffen und im Zweifel, wenn er etwas geändert hätte, dann hätte dies auch zu Veränderungen, negativen bei den Lohnzetteln und Gehältern von Männern geführt. Also, das ist ein Thema, da müssen Frauen ran, wenn sie Veränderungen durchsetzen wollen, denn sonst interessiert sich niemand dafür. Anderes Beispiel, Frauenhäuser. Hat den Staat nie interessiert. Diese Frauenhäuser, Zufluchtsstätten für geschlagene Frauen und Kinder, wurden auf private Initiative von der Frauenbewegung seinerzeit errichtet. Sie leiden immer noch unter struktureller, also chronischer Unterfinanzierung. Es gibt kaum rechtliche Absicherung und so weiter. Das heißt, alle Themen, die Frauen speziell betreffen, weil es Auswirkungen sind einer direkten Diskriminierung von vor x Jahren, ja, aber auch noch in der Bundesrepublik in den Anfängen und wir finden ja immer noch Beispiele für mittelbare Diskriminierung von Frauen. Also das sind Auswirkungen der direkten Diskriminierung auch durch das Recht, also Gesetze. Diese Themen müssen angegangen werden, müssen aufgegriffen werden und ehrlich diskutiert werden. Ja, man muss einfach die Probleme benennen und dann auch wirkliche Lösungen suchen und nicht immer halbherzige Lösungsversuche, die zu nichts führen, wie dieses merkwürdige Transparenzgesetz aus dem Jahre 2017. Das wird an der strukturellen Diskriminierung von Frauen im Bereich des Entgelts überhaupt nichts ändern.
Und möglicherweise können Frauen sich dann auch fraktionsübergreifend zusammentun und bestimmte Themen ins Parlament bringen, Herr Debus.
Ja, genau. Also ich stimme voll und ganz zu. Interessenrepräsentation ist extrem wichtig und dafür braucht es eine kritische Masse. In dem Fall von Frauen im Parlament, generell natürlich auch von verschiedenen sozialen Gruppen, wenn sie bestimmte Themen auch fraktionsübergreifend vorantreiben wollen. Am Beispiel der Präimplantationsdiagnostik, die 2011, wenn ich das richtig erinnere, im Bundestag behandelt wurde, kann man das sehr gut sehen. Da gab es fraktionsübergreifende Initiativen, wo das Geschlecht der Abgeordneten sowohl bei der Initiativtätigkeit wie auch bei den Debatten und später beim Abstimmungsverhalten eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Schauen wir uns mal die Parteien an. Die Parteien sind Gatekeeper der Macht und jetzt gucken wir mal, mit welchem Frauenanteil die Parteien im Moment im Parlament vertreten sind. Ich fasse das mal zusammen und frage Sie danach, was diese Zahlen denn eigentlich bedeuten. Bündnis 90, die Grünen und die Linke haben die Parität, und zwar von Anfang an ja auch gewollt, in ihren Parteigesetzen festgeschrieben. Die Grünen haben eine Frauenquote von 58% im Bundestag. Die Linke liegt bei 52, die SPD bei 40%. Und dann gibt es ein langes Nichts, sage ich mal, bis zur FDP mit 24%, Union 20% und AfD 11%. So, also das ist jetzt der Frauenanteil in den verschiedenen Fraktionen. Was sagen diese Zahlen aus?
Die Parteien, die wenigstens in ihrem internen Satzungsrecht, das ist also kein verbindliches Gesetz, sondern bindet die Parteien nur intern, wenn sie sich daran binden wollen. Da haben wir drei Parteien, haben sie genannt, Grüne, Linke und die SPD. Die haben sich wenigstens für ihre Listen, allein für die Kandidatenlisten auferlegt, dass sie da einen etwa paritätischen Anteil von Frauen und Männern nominieren. Das halten sie ein bei Bundestagswahlen, auch bei Landtagswahlen. In Baden-Württemberg zieht das nicht, weil da wird nicht mit Listen gewählt für die Landtagswahlen. Und da haben sie dann auch so miserable Ergebnisse wie 8,3% Frauen bei der FDP, 16,7% bei der CDU, bei der SPD 10,5%, AfD 13% und Grüne brechen aus, weil sie sich ausnahmsweise zu paritätischer Besetzung durchgerungen haben, 46,8% erstmals. Dadurch kommt es dann in Baden-Württemberg zu diesem Anteil von 24,5% Frauen. Also, da können die Listen nicht wirken, aber immerhin Dafür gibt es bei diesen Parteien rechtliche Vorgaben, die deutlich machen, nur durch paritätische Steuerung mit Hilfe von Recht und wenn es auch Binnenrecht ist, werden Frauen dort hinkommen, wo sie hinkommen müssen, nämlich auch an die Schalthebel der Macht, der politischen Macht.
Sie sagen Steuerung, man könnte auch sagen Zwang.
Ja, selbstauferlegter Zwang in dem Fall. Ehrlich gesagt, es gestaltet die inneren demokratischen Strukturen der Parteien aus. Und wenn Sie sagen Zwang, ja dann eben Zwang, wenn es anders nicht geht in Deutschland. Und beim Thema Gleichberechtigung geht es nicht anders. In dem Zusammenhang müssten wir uns allerdings auch Demokratie noch anschauen. Aber wenn es nicht anders geht, dann eben mit Hilfe von Gesetzen. Und dazu vielleicht auch noch ein Wort. In der Demokratie muss man sich für Gesetze nicht entschuldigen. Sie sind das vornehmste Instrument der Demokratie.
Frau Finkenzeller, welche Erfahrungen in Frankreich gibt es mit der verordneten, erzwungenen Parität?
Naja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Parität eben gerne auch allgelegentlich unterlaufen wird. Und Frau Laskowski sagte ja dann schon, naja, also das zahlen die Parteien aus der Portokasse. Es tut ihnen natürlich schon auch ein bisschen weh und es macht sich auch nicht so gut in der Öffentlichkeit, weil die Zeiten ändern sich eben auch. Und die Französinnen, die sich ganz lange damit zufrieden gegeben haben, in Anführungsstrichen, dass sie ja arbeiten gehen dürfen und jemand anders ihnen dann die Kindererziehung abnimmt, die drängen jetzt schon auch nach vorne und gerade die junge Generation achtet dann schon auf sowas wie eben paritätische Wahllisten. Und da hat man gerade bei den konservativen Republikanern auch 2017 bei der Parlamentswahl der letzten händeringend versucht, doch bitte Kandidatinnen zu finden. Und was dann aber eben auch so, also zu wirklich völlig abstrusen Situationen führte, dass dann eben jemand aus der Familie irgendwie zu seiner Cousine oder zu seiner Schwester oder auch zu seiner Mama noch sagt, bitte lass dich halt aufstellen, du musst auch wirklich gar keine Angst haben, du kriegst so einen Listenplatz irgendwie, da wirst du nie irgendwie gewählt. Du musst dich also nicht fürchten, dass da irgendwas passieren könnte, aber Hauptsache, wir haben eben eine paritätische Wahlliste. Solche Situationen passieren eben dann auch und das sind keine Einzelfälle. Also ich habe auch mit Frauen gesprochen, die das so zugegeben haben.
Wenn ich kurz eine Sache dazu sagen darf, im Hinblick auf die Parteilisten. Es kommen ja noch andere Faktoren dazu, die jeweils berücksichtigt werden müssen, wenn Parteien Listen aufstellen. Es ist nicht nur der Geschlechtsaspekt, sondern es ist natürlich auch ein gewisser regionaler Proporz innerhalb der jeweiligen Bundesländer oder auf Bundesebene insgesamt. Es kommen in manchen Parteien durchaus auch noch konfessionelle, zumindest indirekt vorhandene Proporzgründe hinzu. Also es ist ein durchaus komplexes Spiel, was da jeweils bei Listenaufstellungen betrieben wird. Und im Prinzip muss man auch noch jeweils berücksichtigen, es ist sehr schwer, auch für Parteien und Kandidaten der Parteien zu ermitteln, welcher Listenplatz auch sicher ist. Wenn Sie sich an die letzte Bundestagswahl 2017 erinnern, Joachim Herrmann, der bayerische CSU-Spitzenkandidat, ist nicht in den Bundestag gewählt worden. Einfach deswegen, weil die CSU alle Direktmandate in Bayern gewonnen hat. Also es ist eine durchaus komplexe Situation. Und im Hinblick auf das Wahlsystem vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die Direktmandate haben eigentlich eine sehr grundlegende und wichtige Idee und Überlegung, nämlich die Interessen der jeweiligen Regionen, der Wahlkreise und der dortigen Bürger direkt ins politische System, in den Entscheidungsprozess im Bundestag einzuspeisen. Das heißt, wenn man das jetzt vermischt mit dem Gender-Aspekt, läuft man zu einem gewissen Grad Gefahr, dass man die Idee der regionalen Repräsentation im Gegensatz zur Repräsentation der Partei und der Ideologie der jeweiligen Partei konterkariert. Das nur als kleine quasi Anmerkung dazu.
Ja, darf ich auch was anmerken? Aber das, was Sie angesprochen haben, das ist sehr schön, dass Sie das so angesprochen haben, denn das weiß ja kaum jemand, dass man da auch noch solche merkwürdigen Überlegungen anstellt mit Regionen und so weiter. Dafür gibt es in der Verfassung überhaupt keine Grundlage. Ganz anders als für den Aspekt Gleichberechtigung und Demokratie. Denn da kommt auch noch hinzu die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die in ständiger Rechtsprechung sagt, dass das Volk, also die Bürgerinnen und Bürger, mithilfe der Wahl effektiv Einfluss nehmen können sollen auf die staatlichen Organe, primär auf das Parlament. Und das ist in 70 Jahren noch nie wirklich der Fall gewesen. Diese ganzen Regionen und was man sich da noch alles ausgedacht hat in den Parteien, das führt zu noch größerer Intransparenz, hat aber überhaupt keine verfassungsrechtliche Grundlage, sodass man da wirklich mal einen Blick drauf werfen darf und sich fragen darf, ist das überhaupt verfassungsgemäß?
Bei der ganzen Diskussion ist auffallend, dass die Parteien natürlich auch gucken müssen, woher sollen denn die Frauen kommen, die sie eventuell benötigen würden. Im Moment ist es ja eher so, dass die Parteien außer den Grünen Mitglieder verlieren. Ja, und jetzt sollen sie Frauen finden, die sie auf Listen setzen können oder für Direktmandate gewinnen können. Das halten, glaube ich, manche auch für ein Problem. Andererseits könnte man auch sagen, das ist jetzt die Stunde der Frauen. Also wenn Parteien Mitglieder verlieren, dann könnten ja jetzt Frauen auch sich engagieren und sich die Macht holen. Warum machen die Frauen das nicht?
Woher wissen Sie das denn? Also wenn ich mal zurückfragen darf, die Frauen finden Sie in einem Anteil von mindestens 30% in etwa bei allen Parteien. Also wenn man sich in solche Wahlszenarien begibt, genug Frauen sind überall zu finden. Und ansonsten steht es den Parteien frei, auch Nicht-Parteiangehörige auf eine Liste zu setzen. Also das hat es doch auch bei der Bundestagswahl gegeben. Das ist doch überhaupt nicht weiter dramatisch. Aber auch da können wir uns Anregungen in Frankreich holen bei den Parteien. Ich habe Ihnen zugehört, Frau Finkenzeller, offenbar hatten die Parteien diesmal Probleme, weil sie sich vielleicht nicht früh genug bemüht haben und sich auf den Weg gemacht haben, Frauen zu suchen und zu finden. Ansonsten habe ich mir erzählen lassen in Saarbrücken, also im Saarland, von Französin, wie es seinerzeit war. Die Parteien sind ja nicht blöd, als sie merkten, sie können nur noch mitspielen im Wahlszenario, wenn sie ausreichend Frauen nominieren, haben sie sich gewandt an die Frauenorganisation. Der Deutsche Juristinnenbund zum Beispiel wäre in Deutschland eine solche Organisation. Und haben gesagt, oh, helft uns, wo finden wir Frauen?
So, und der Deutsche Frauenrat.
Der Deutsche Frauenrat natürlich auch, das ist ja das übergeordnete Gremium, selbstverständlich. So, und da hatten diese Frauenorganisationen schon Listen erstellt und gesagt, liebe Parteien, schaut her, bei den Frauen, da könnt ihr euch mal melden und mal anklopfen. Und zack, waren die Frauen gefunden. Ja, so viel dazu. Also das sind doch Märchen, die hier verbreitet werden.
Vielleicht. Ja, ich würde es nicht...
Erst Frau Finkenzeller, dann Herr Debus.
Okay. Ich würde es nicht völlig in den Bereich der Fantasie abdrücken. Das Nein. ist schon auch so, man muss auch sagen, auch für Frauen haben Tage nur 24 Stunden. Und wenn ich mir gerade die Situation hier in Frankreich ansehe, wo eben es auch zum Beispiel gerade auf kommunaler Ebene wahnsinnig schwierig ist, Frauen zu finden. Sie sind zwar in den Gemeinderäten vertreten, aber zum Beispiel nur 16% der Frauen sind Bürgermeisterinnen. Da kann man jetzt wieder irgendwie hergehen und sagen, ja, weil Männer melden sich gerne zu Wort, was wir vorhin hatten. Man muss aber auch sehen, in Frankreich arbeiten die Frauen 8 Stunden am Tag. Nebenbei, in Anführungsstrichen, haben sie auch gerne noch 3 Kinder, weil das vom Staat auch unterstützt wird. Und in Deutschland denkt man dann oft, ach, das ist ja super, in Frankreich ist das alles toll geregelt, da können die Frauen Beruf und Familie wunderbar miteinander verbinden. Jein, das sieht auch ganz, ganz häufig so aus, dass Frauen morgens um 5 schon vielleicht irgendwas vorbereiten für die Arbeit, um 6 unter die Dusche springen, um 7 die Kinder wecken, ihnen Frühstück geben, die ganz, ganz schnell dann eben in den Hort oder zur Nunu, wie das heißt, das französische Wort für Nanny, also das Kindermädchen bringen, dann selbst in die Arbeit rasen, dort 8 Stunden verbringen, wieder zurückrasen, hoffentlich keine Abendbesprechung haben oder eine spätere noch ihre Kinder wieder aus dem Kindergarten oder aus der Schule, aus der Crèche holen und nach Hause, dann müssen Hausaufgaben gemacht werden und Abendessen vorbereitet. So, und dann soll man also auch noch zur Gemeinderatssitzung gehen. Ich kann auch so ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, meine Kraft ist auch begrenzt.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute über, was bringt ein Paritätsgesetz, Listenfrau statt Platzhirsch. Herr Debus, Sie wollten vorhin reagieren. Wir sind jetzt schon bei der Kommunalpolitik angelangt. Ich weiß nicht, können Sie darauf reagieren oder wollten Sie noch was zu Frau Laskowski sagen?
Ich wollte ein Beispiel noch oder einen Punkt zu Frankreich noch bringen, den Frau Finkenzeller eben auch schon indirekt angesprochen hatte. Der hohe Anteil in der jetzigen Nationalversammlung von 38% hängt natürlich auch entscheidend mit der neuen Macron-Partei République En Marche zusammen. Und zwar nicht nur dadurch, dass die Partei quasi paritätisch die Listen besetzt hat, hat, sondern auch, dass es eine neue Partei war mit einem sozialliberalen Anstrich, wo bestehende Strukturen noch nicht jeweils vorherrschten, sodass es relativ leicht war, quasi ein modernes Antlitz auch im Hinblick auf den Kandidatennominierungsprozess zu gestalten. Also das ist ein Aspekt, den man da auch noch berücksichtigen muss. Etablierte Parteien, wo bestimmte etablierte Strukturen vorherrschen, da haben es Personengruppen, in dem Fall Frauen, man kann vielleicht auch auf Migranten schauen, wahrscheinlich schwerer, es auf gute Listenplätze zu schaffen oder sichere Wahlkreise zu bekommen.
Und man könnte vielleicht noch anfügen, es gibt auch Parteien, die mit ihrer Art von Politik mehr Frauen anlocken oder weniger Frauen.
Ja, klar. Also die Parteienliste, die Sie eben erstellt hatten für Deutschland, sehen Sie natürlich relativ leicht einen quasi Links-Rechts-Gegensatz.
Aber darf ich noch etwas sagen zu Herrn Macron und seiner Partei? Es war die einzige Partei, die sich jetzt gesetzestreu verhalten hat. Sie hat sich an das geltende Recht, an die geltenden Wahlgesetze gehalten. Das muss man doch ganz einfach mal sagen. Also eine Selbstverständlichkeit hat sie an den Tag gelegt. Mit anderen Worten, die Parteien, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, die verhalten sich rechtswidrig. Ja, das ist so nicht vorgesehen. Da muss man sagen, muss der Gesetzgeber nachsteuern und für die Durchsetzung des geltenden Gesetzes sorgen.
Ja. Kommen wir jetzt zu den Erfahrungen von Frauen in der Politik. Auf kommunaler Ebene beispielsweise hat Frau Finkenzeller jetzt auch schon angesprochen, genau das. Frauen, die berufstätig sind, sich für ihre Familie engagieren, in Fürsorgearbeit tätig sind. Wenn die dann abends auch noch bei einer Gemeinderatssitzung stundenlang bis Mitternacht über Bebauungsplänen brüten sollen, dann ist das für viele nicht so attraktiv oder sie schaffen es eben einfach nicht mehr. Ich dachte immer, da wo es wenig Geld gibt und auch wenig Ehre, da sind häufig die Frauen vertreten. Das könnte eventuell auch bei der kommunalen ehrenamtlichen Arbeit so sein. Aber nein, auch auf kommunaler Ebene sind die Frauen nur unterdurchschnittlich repräsentiert. Was hält denn die Frauen von diesen Ehrenämtern ab, mal abgesehen von dieser Zeitfrage, die Frau Finkenzeller schon angesprochen hat?
Ja, wahrscheinlich, weil sie sonst auch schon gut ausgefüllt sind. Und
ich meine, würden Sie zum Beispiel sich das antun, abends in eine lange Gemeinderatssitzung zu setzen,
Frau Laskowski? Ja, sicher. Jetzt auf alle Fälle. Nachdem ich mich so lange mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich auch allerhand zu sagen. Und ich würde mich durch diese Strukturen auch nicht abschrecken lassen. Ja, aber ich wüsste auch, worauf ich mich einlasse, weiß aber auch, je mehr Frauen zu finden sind, desto schneller ändern sich diese Strukturen. Das ist doch klar. Aber bleiben wir mal dabei bei der Kommunalpolitik. Das ist auch interessant, was ich da erfahren habe. Wenn Freiberufler, und das sind meistens Männer, sich herablassen, in die Kommunalpolitik hineinzugehen, dann bekommen sie eine höhere Aufwandsentschädigung, weil es sind ja Freiberufler und die opfern ihre freiberufliche Zeit im Gegensatz zu Frauen, die entweder nur halbtags tätig sind oder gar nicht, weil sie sich um die Kinder kümmern oder um die alten Eltern oder und so weiter. Ja, das heißt, an der Stelle, da haben wir schon wieder etwas, was man mittelbare Diskriminierung nennt von Frauen. Ja, also diese höhere Vergütung faktisch von Männern. Oder wenn ich jetzt nochmal auch auf die Nominierungsverfahren der Parteien eingehen darf, etwas, was kaum jemand weiß. Wenn Sie bereit sind zu kandidieren, ja, dann müssen Sie auch bereit sein, durch Ihre eigenen Finanzen einen Teil des Wahlkampfs zu finanzieren. Stichwort Bayern. Wie ist das da, wenn Sie da kandidieren wollen als CSU-Frau? Nun, erste Frage in diesem Parteigremium heißt dann, wie viel Geld bringst du mit? Ja, und das vor dem Hintergrund, dass Frauen ohnehin in der Bundesrepublik Deutschland etwa 25% weniger verdienen im Durchschnitt als Männer. Also Stichwort Lohndiskriminierung, ist klar, dass dann an dieser Stelle eine Selektion stattfindet, die wieder zulasten von Frauen ausfällt, weil sie natürlich über geringere finanzielle Mittel hier in Deutschland verfügen. Also solche Feinheiten werden überhaupt nicht öffentlich diskutiert und müssen endlich diskutiert werden, denn das sind Elemente mittelbarer Diskriminierung von Frauen, die sich dann natürlich auch auswirken auf die Bereitschaft von Frauen, sich in solchen Parteistrukturen zu entfalten, wird ihnen extrem schwer gemacht.
Vielleicht kurz dazu, auch betrifft sowohl die kommunale Ebene wie auch andere Ebenen, wenn es um politische Beteiligung geht. Beteiligung politisch wie sozial hängt nicht nur, bei weitem nicht nur vom Geschlecht ab, sondern insbesondere auch, das hatten Sie gerade angesprochen, Frau Laskowski, auch von Einkommen, vom Bildungshintergrund, von den jeweiligen Werten und Einstellungen, die eine Person quasi in der Kindheit, in der Jugend vermittelt bekommen hat und natürlich auch von dem Beruf, den man dann später ergriffen hat. Also insofern kann man daraus ableiten oder überlegen, und das zeigen auch eine Reihe von Studien, dass wenn Frauen entsprechende Gleichstellung im Berufsleben erfahren, entsprechende höhere Einkommen erfahren, dass sich dann indirekt darauf auswirkt, eine höhere politische Beteiligung bei Arbeit in Parteien oder in anderen politischen Bereichen.
Man könnte vielleicht auch mehr Lust machen auf politisches Engagement, weil die Erfahrung zu machen, dass es auch ein tolles Gefühl ist und dass es einen auch persönlich weiterbringt, wenn man sich mit Themen beschäftigt, wenn man politisch Einfluss nehmen kann. Solche Erfahrungen beflügeln natürlich. Ich denke, über die Vorteile von politischem Engagement wird auch tendenziell ein bisschen zu wenig gesprochen.
Auch weil...
Ja, und Herr Debus und dann Frau Finkenzeller.
Nur kurz, also das, was, wenn man mit Lokalpolitikern spricht, da kommt schon momentan relativ viel Frust natürlich auch. Ist die Angriffe, die man über Social Media jeweils bekommt oder quasi verbal über E-Mails und über Zurufe, die sind schon heftig. Also generell ist die Hürde groß, sich auf der lokalen Ebene zu engagieren. Die ist nochmal höher und größer für Frauen, ja.
Ich denke auf jeden Fall, dass man Frauen auch an anderer Stelle entlasten müsste, wenn man möchte, dass sie sich politisch mehr engagieren. Und ich bin natürlich völlig bei Frau Laskowski, wenn es heißt, wenn Frauen mitreden wollen, dann müssen sie sich auch bitte engagieren und zu Wort melden, sonst werden sie einfach nicht gehört. Aber wie gesagt, der Tag ist begrenzt und jeder Mann, der vielleicht irgendwo in der Lokalpolitik ist, hat traditionell vielleicht dann doch noch eine Frau, die ihm so manches abnimmt. Wenn eine Frau in die Lokalpolitik gehen möchte und dort vielleicht auch ein bisschen höher klettern möchte, dann braucht sie eben auch an anderer Stelle Unterstützung und das wäre dann vielleicht auch mal der Mann, der sie dort unterstützt.
Unterstützung sicherlich auf breiter Ebene, nicht nur privat zu Hause, sondern auch in den Strukturen der Partei, für die die Frau sich da nach vorne stellt. Ich habe gelesen bei den Analysen, dass nicht der politische Einstieg der Knackpunkt ist, sondern oft der Aufstieg.
Ja, das ist sicherlich richtig. Denn Interesse an Politik haben Frauen genauso wie Männer. Und wenn sie sich dann durchringen und sagen, dieses Interesse möchte ich jetzt lenken in parteipolitischen Gremien, der Schritt, den tun sie und aus Interesse, das ist kein Problem. Aber dann weiterzukommen, das ist das Problem, weil natürlich die Strukturen, auf die man stößt, eingefahren sind, ja, sind verkrustet. Das haben wir ja schon gelernt. Aber sie sind eben auch verkrustet, was das Verhältnis von Frauen und Männern anbetrifft. Ja, diejenigen, die das Sagen haben, sind in der Regel Männer. Das ist vor allen Dingen zu erkennen bei den alteingesessenen Parteien, FDP, CDU, CSU, aber auch SPD. Ja, die musste sich nur schon sehr viel Diskussion gefallen lassen im Laufe ihres Lebens. Bei den Grünen war es ja so, als diese Grünen noch jung waren, sind die Frauen gleich mit der Forderung eingestiegen, hier Gleichberechtigung, und haben versucht, die Strukturen mit Hilfe von Satzungsrecht vorzuprägen. Und das ist ihnen ja auch gelungen. Ja, aber genau solche Regelungen braucht man, damit alle wissen, woran sie sind und woran sie sich halten müssen. Da muss man natürlich noch für die Durchsetzung dieser Regelung sorgen.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz, ganz wichtig, was Frau Laskowski sagt, dass man eben auch innerhalb der Parteien oder der Partei, der man dann angehört, eben diese Unterstützung erfährt und dass es nicht sofort heißt, naja, du hast ja, keine Ahnung, 3-4 Kinder zu Hause, und das ist also jetzt eher das französische Beispiel als das deutsche, aber hier im Parlament war es zum Beispiel auch so, dass eine studierte Juristin den Rechtsausschuss leiten sollte und dann wurde ihr entgegnet, naja, sind Sie sich denn sicher, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Sie haben ja 4 Kinder. Das hätte man ihrem Mann an dieser Stelle nicht gefragt.
Hätte man auch eigentlich aus Frankreich nicht erwartet, muss ich mal sagen.
Ja, aber ich bin jetzt seit 10 Jahren in Frankreich und ich habe auch sehr viel dazu gelernt, dass die Situation in Frankreich nicht immer so rosig ist, wie man sie in Deutschland gerne erzählt.
Hören Sie, niemand erzählt etwas über rosige Strukturen innerhalb der EU. Alle Mitgliedstaaten kämpfen mit diesen patriarchalen Strukturen. Aber die Diskussion innerhalb Europas ist aufgeschlossener, auch in Frankreich, weil man nämlich schon vor 17 Jahren angefangen hat, Gesetze zu schaffen. Ja, und das ist ein Unterschied. Wir haben ja noch nicht mal angefangen zu diskutieren. Das machen wir jetzt mit einer Zeitverzögerung von fast 20 Jahren, wenn wir Frankreich
anschauen. Das Gesetz wurde in Frankreich, das Gesetz wurde in Frankreich übrigens gemacht, weil man nach Deutschland geblickt hat, wo zu der Zeit bedeutend mehr Frauen im Bundestag saßen als in Frankreich in der Assemblée Nationale. Und dann hat man sich gedacht, Himmel, da müssen wir unbedingt aufschließen und wir machen jetzt ein Gesetz. In der Zwischenzeit hat sich das leider geändert.
Genau, ja. Das waren ganz genau 10 Frauen, 5 von der linken Seite und 5 von der rechten. Am Ende ihrer Politikerin Karriere und sie gingen an die Presse und sagten hier Parité, wir brauchen eine gesetzliche Änderung und wir brauchen eine Änderung der Anzahl der Frauen, denn diese um die 20%, diese Prozentzahl ist eine demokratische Zumutung. Vollkommen richtig. Ja, und man hat auf Deutschland geguckt, da war die Zahl ein bisschen höher. Und das liegt, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, allein an diesen 3 Parteien, die ich genannt habe. Ja, weil eben Grüne, Linke und SPD durch ihr Satzungsrecht dafür sorgen, dass seit 1998 die Zahl bei etwa 30% Frauen im Bundestag stagniert. Da tut sich nichts von selbst. 30% ist auch keine Schlüsselzahl für irgendwelche Veränderungen, die dann irgendwie auf den Weg geraten. Nein, ohne rechtliche Steuerung wird sich überhaupt nichts mehr ändern.
Wobei nun auch in der FDP ein bisschen Bewegung zu beobachten ist. Da gibt es einige männliche Politiker, auch Herr Lindner, die doch darüber nachdenken, ob eine Frauenquote wichtig sei. Und auch die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat gerade jetzt vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, ja, ich bin auch wirklich desillusioniert, ohne Zwang geht es nicht. Mittlerweile bin ich für eine Quote für die FDP. Ich möchte jetzt gegen Ende der Diskussion noch kurz darüber sprechen, welche ersten Schritte sollten unternommen werden in Richtung Parität, ohne dass jetzt erstmal dieser ganz große Weg der Gesetzesänderung gegangen werden muss.
Ich bin ganz klar für Gesetze, denn ohne Gesetze wird sich hier überhaupt nichts ändern. 70 Jahre Freiwilligkeit haben dazu geführt, dass wir heute da herumkrebsen, wo wir herumkrebsen. Ohne Gesetze wird sich nichts ändern.
Gäbe es nicht ein Hauen und Stechen um Listenplätze oder auch die Direktmandate, wenn ein Paritätsgesetz käme?
Das gibt's immer. Aber ich glaube, da wird es natürlich, es wird noch mal komplizierter werden. Jeweils in den Wahlkreisen, wo natürlich auch Bottom-up-Kandidaten nominiert werden. Also das heißt, von den Versammlungen der Parteien, Mitglieder in den jeweiligen Wahlkreisen Kandidaten nominiert werden, entsprechende Frauen und Männer zu finden, die nominiert werden möchten. Also es ist ein durchaus komplexer Prozess, der dann stattfinden wird.
Es ist auch ein gesellschaftlicher Prozess, ein Kulturwandel muss schon her. Und da ist natürlich die Frage, wer treibt diesen Prozess an? Natürlich muss die Gesellschaft weiter darüber diskutieren, ob sie mehr Vielfalt in ihrem Parlament haben will und ob sie 50-50 Frauen und Männer im Parlament Politik machen sehen möchte. Wie schätzen Sie das ein? Der Druck wird nicht von den Männern kommen oder vielleicht doch?
Nee, bis jetzt haben sie sich jedenfalls nicht gerührt. Also wenn Druck gemacht wird, dann von Frauen. Und wir erkennen ja wieder, dass sich Frauen zurzeit fraktionsübergreifend in der Politik zusammenschließen, um dieses Thema auf den Weg zu bringen. Denn auf der Bundesebene steht ja eine Wahlgesetzänderung an, Stichwort Überhangmandate. Da wird gerade an einem Entwurf gearbeitet und in diesen Entwurf muss auch das Thema Parität, damit dann, wenn der Gesetzentwurf vorliegt und das Gesetz beschlossen wird, nicht dann wieder in ein paar Jahren eine neue Änderung durchgeführt werden muss. Wir haben kein Erkenntnisproblem, um das mal deutlich zu machen. Wir haben ein Handlungsproblem. Der schwarze Peter, der liegt jetzt in der Politik oder bei der Politik. Da brauchen wir eine angemessene Problemlösung.
Frau Finkenzeller, der Druck Richtung Parität in der französischen Gesellschaft, haben sich da auch Männer eingesetzt?
Eher unterdurchschnittlich. Also der Einsatz war dann so innerhalb der Familie, bitte lass dich doch aufstellen, damit wir keine Strafe zahlen müssen. Umgekehrt ist es nach wie vor, gerade in den traditionellen Parteien, wo es dann eben sehr viele auch auf regionaler Ebene Platzhirsche gibt, dass die überhaupt nicht begeistert sind, wenn sie einen sicheren Platz an eine Frau abgeben sollen. Und da war dann schon eher bei den letzten Wahlen 2017 so die Tendenz, nun ja, also wir stellen dich auf, aber halte dich mal bitte im Wahlkampf so sehr zurück, dass dich möglichst keiner kennt.
Herr Debus, der Druck, wird der auch von den Männern kommen oder dann doch nicht?
Wird dann von den Männern kommen oder von den männlichen Politikern kommen, wenn sie einen Nutzen darin sehen im Hinblick darauf, dass sie ihre Chancen, wieder nominiert und wieder gewählt zu werden, vergrößern. Ich meine, Politiker, egal welchen Geschlechts, reagieren auf Anreize und ein Anreiz ist natürlich, wieder nominiert und wieder gewählt zu werden. Wenn das Thema in der Bevölkerung an starker Relevanz gewinnt und vielleicht auch für den Wahlkampf relevant ist, dann werden Parteien und ihre Vertreter reagieren müssen, um die Interessen der Bevölkerung zu bedienen.
Listenfrau statt Platzhirsch, was bringt ein Paritätsgesetz? Darüber haben wir heute diskutiert, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, der dieses Jahr auch erstmals ein gesetzlicher Feiertag ist in der Hauptstadt Berlin. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen, der Journalistin Karin Finkenzeller in Paris, dem Mannheimer Politologen Professor Marc Debus und der Juristin Professor Silke Laskowski von der Universität Kassel. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.